Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße hier mit in der Sendung Anna-Katharina Demelt. Anna-Katharina, bist du mit am Telefon?
Ja, bin ich. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend nach Bonn. Wir hatten dich ja schon einige Male in der Sendung. Du hast ein Institut gegründet für anthroposophische Meditation. Und wir dachten, Meditation einmal unter dem Blickwinkel anzusehen, dass Meditation ja nicht ein Ding ist, sondern sehr viel Verschiedenes sein kann. Wir haben das in dem E-Mail, das wir zur Einladung dieser Sendung ausgesandt haben, mit Musik bezeichnet. Und Musik ist ja auch so, wenn man Menschen fragt, was ist denn Musik? Kommt es ganz darauf an, ob man mit einem Jazzliebhaber, mit einem Liebhaber von Volksmusik oder mit einem Liebhaber von Indie-Rock spricht. Musik kann sehr viel sein. Meditation auch. Anna-Katharina, wie siehst du das? Ist Meditation wirklich so vielfältig wie Musik?
Ja, das fand ich sehr schön, diese Anregung in dem Einladungstext, zumal ich ja auch in der Musik sehr zu Hause bin. Und ich glaube schon, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Und wie immer, wenn man einen solch großen Begriff eben wie Musik oder Meditation nimmt, dann kann man sozusagen schauen auf das, was allen Ausprägungen gemeinsam ist. Und man kann schauen auf das, was die verschiedenen Ausprägungen voneinander unterscheidet. Also die neue CD von Pink Floyd ist natürlich sehr verschieden vom wohltemperierten Klavier. Und man kann jetzt schauen auf das, was das unterscheidet. Und man kann aber auch schauen, was es beides zu Musik macht. Und ich glaube, das kann man bei der Meditation auch. Ich würde da aber gerne, möchte da gerne eine Vorbemerkung machen. Weil dieses Unterfangen, was wir da jetzt vorhaben, in der nächsten Stunde miteinander, glaube ich auch seine heiklen Seiten hat. Zum Beispiel, dass wir jetzt wirklich über Meditation reden werden. Das ist schon etwas, was einen natürlich von dem, worum es dabei geht, entfremdet. Denn Meditation hat ja gerade damit zu tun, reinzukommen und nicht von draußen drauf zu gucken. Das andere Heikle ist, dass wenn wir Unterscheidungen machen zwischen den verschiedenen Ausprägungen, dass die nicht wertend sind oder sein müssen jedenfalls, sondern dass wir auf Unterschiede gucken werden und Unterschiede benennen werden, Unterscheidungen benennen werden, die aber nicht das eine über das andere stellen sollen. Das finde ich sehr wichtig und das ist auch ein Ergebnis jetzt meiner vielleicht 7-, 8- oder 9-jährigen Umschau in den verschiedenen Meditationsrichtungen. Ich komme ja aus der Anthroposophie. Und natürlich unterscheidet sich diese Landschaft der Meditation, je nachdem, von welchem Standpunkt man in sie hineinguckt. Und ich habe dann eben, weil mir aufgefallen ist, dass anthroposophische Meditation sich wirklich in mancher Hinsicht ganz kapital unterscheidet von anderen Ausprägungen von Meditation, mich nicht nur beschäftigt mit anderen Ausprägungen von Meditation, sondern das auch wirklich praktiziert. Zum Teil bis heute. Und ein Ergebnis dieses Praktizierens ist, dass ich eigentlich diese verschiedenen Ausprägungen eher als ein Kontinuum sehe, denn als etwas, wo man sagen muss, das eine ist so besser und das andere ist vielleicht schlechter oder das, sondern das ist ein Kontinuum und jeder muss für sich selber schauen, wo siedel ich mich da an und mache ich vielleicht auch mal einen Ausflug in eine andere Richtung und schaue mich da um, so wie wir das ja mit der ganzen Spiritualität eigentlich machen, in dem Maße,
Lass mich,
wie sie sich eigentlich globalisiert.
nee, finde ich schön. Lass mich mit einer deiner ersten Bemerkungen fortsetzen. wo du ja angesprochen hast, dass man zuerst einmal auch das Prinzipielle oder das Allgemeine hier klären müsste. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du in deiner Umschau der verschiedenen Formen von Mediation sie eben als Variationen eines Kontinuums wahrgenommen hast. Da drängt sich natürlich die Frage auf, was für ein Kontinuum? Kontinuum von was?
Ja, also das ich sehe vor allen Dingen zwei gemeinsame Züge, wobei ich eben auch gerne das auch austauschen möchte, denn ich bin mir nicht sicher, dass ich da jetzt schon der Weisheit letzter Schluss gefunden habe. Ich sehe da vor allen Dingen zwei Grundzüge von allem, was mit Meditation zu tun hat. Das eine ist, dass es um eine Verwandlung unserer Bewusstseinsform geht, mit der wir im Alltag uns als Ich von unserer Umgebung unterscheiden. Unsere Umgebung ist prinzipiell erstmal nicht ich und ich stelle mich dieser Umgebung gegenüber. Und das ist eine bestimmte Konfiguration unseres Bewusstseins, nicht erst im 21., auch nicht erst im 20. Jahrhundert, die ist schon älter, viel älter. Und ich glaube, in jeder Art von Meditation hat irgendwie damit zu tun, diese Bewusstseinskonfiguration zu verwandeln, aufzulösen, zu ersetzen, je nachdem, das kann dann schon wieder verschieden sein. Aber irgendwie geht es um die Überwindung, um das Auflösen, um das Loslassen dieser alltäglichen Bewusstseinskonfiguration, die uns in die Trennung führt.
Du hast jetzt natürlich zwei Dinge genannt. Auflösung der alltäglichen Bewusstseinskonfigurationen. Aber du hast das auch konkreter bestimmt. Du hast gesagt, die uns in die Trennung führt. Und ich nehme mal an, dass du damit auch mit ansprichst, dass Mediation etwas mit Nichttrennung zu tun hat.
Ja,
Weil.
also in irgend ja mit Nichttrennung, aber die nicht aber im, die Frage von Trennung oder Nichttrennung hat eben etwas mit unserer Bewusstseinskonfiguration zu tun, meine ich. Und das meine ich auch in allen Meditationspraktiken in irgendeiner Weise zu finden.
Dann lass uns das doch einmal von
Darf ich
unserer.
gerade noch das zweite allgemeine Merkmal nennen?
Ja, natürlich.
Damit nämlich geht einher, glaube ich, dass diese alltägliche Bewusstseinskonfiguration auch mit der Ausgestaltung dessen verbunden ist, was man jetzt in den verschiedensten Zusammenhängen Ego nennt. Und das insofern, und das glaube ich, ist auch allen Meditationsansätzen gemeinsam, wenn sie das auch auf verschiedene Art und Weise machen, irgendwie um die Transzendierung dieses Egos geht oder um die Überwindung oder um das Loslassen oder um die Verwandlung. Das ist dann wiederum verschieden. Auch die Frage, ob dann ein Ich übrig bleibt oder nicht, ist auch unterschiedlich, aber das, was uns zum Ego macht und was eben sozusagen die Seelenhaltung ist, die diese Trennung begleitet, dass das sozusagen mit auch verwandelt, aufgelöst oder was auch immer wird. Und das gehört, glaube ich, auch ganz genauso kapital zur Meditation dazu, wie diese Verwandlung der Bewusstseinsform. Das ist in gewisser Weise dasselbe von zwei verschiedenen Seiten aus angeguckt.
Okay, dann lass mich das doch von meiner eigenen Erfahrung und von meiner eigenen Geschichte her von Mediation auch ein wenig ansprechen und anfragen. Einmal meiner allerersten Begegnungen mit Meditation war in meiner Gymnasiumszeit in Österreich, wo mein Religionsprofessor, ein Jesuit, mir ein Büchlein in die Hand gedrückt hat mit dem Beisatz: Denken tust du eh schon genug, lies doch das mal. Und dieses kleine Büchlein ist ein sehr bekanntes Büchlein. Es das heißt Zen in der Kunst des Bogenschießens. Und das habe ich dann mit Aufmerksamkeit gelesen und einmal nichts verstanden. Da ging es um was ganz Komisches. Da ging es darum, erstens bestimmte japanische Formen im Umgang mit dem Bogenschießen zu lernen. Aber im Kern ging es darum, den Pfeil auf das Ziel zu schießen, ohne den Pfeil auf das Ziel zu schießen. Und erst in dem Augenblick, in dem ich nicht beteiligt bin beim Treffen des Ziels, war das erreicht, was dieser Bogenschützenmeister, dem Herrn Herigl, das ist der Autor dieses Buches, als erstrebenswertes Ziel hier dargestellt hat. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht ganz kapiert damals. Ja. Also es hat mich sehr beschäftigt und wie du siehst, hat es mich noch immer nicht ganz losgelassen. Aber es hat doch was mit dem zu tun, was du hier mit Egolosigkeit auch meinst.
Hast du das damals versucht?
Ich habe später Bogenschießen versucht, bin allerdings nie sehr weit damit vorgedrungen. Allerdings inspiriert dadurch und auch initiiert von dem gleichen Religionsprofessor, der, wie es halt bei Jesuiten auch vorkommt, ein ziemlich undogmatischer war, der hat damals in unserer Schule einen Meditationsraum eingerichtet. Also mitten im katholischen Österreich in einer Jesuitenschule einen Meditationsraum. Seine Mitbrüder haben das die Moschee genannt. Wo wir uns hingesetzt haben und wo ich mich in Meditation versucht habe. Also Bogenschießen bin ich nicht so weit vorgedrungen, aber dieses Sitzen hat mich nie ganz losgelassen.
Ja, also ich glaube, also ich habe auch mit dem Bogenschießen wenig, überhaupt keine Erfahrung und auch zum Beispiel mit anderen Meditationsformen, die irgendwie das Äußere als Meditation mit einbeziehen, also zum Beispiel auch mit Gehmeditation, wenig Erfahrung und habe den Eindruck, dass es vielleicht daran nicht so ganz leicht ist, jetzt das vorzustoßen. Also, dass man das, glaube ich, besser versteht, wenn man von der anderen Seite auskommt,
Okay.
wie dir das ja auch damals gegangen ist. Also ich glaube, diese Kunst des Bogenschießens ist eine sehr, sehr reife, eine Frucht auch, eine Frucht einer Meditationspraxis. Das wird also auch eine innere Meditationspraxis, in der man nicht Bogenschießen übt, sondern in der man an seinen Bewusstseinskräften arbeitet.
Absolut, weil das machen ja auch Leute, die mit dem Bogen sonst nichts mehr am Hut haben. Ich meine, ursprünglich ist es natürlich von der japanischen Samurai-Kaste auch zu kriegerischer Übung kultiviert worden, aber mittlerweile hat das natürlich damit so gut wie nichts mehr zu tun. Aber was da drinnen steckt aus meiner Sicht und was mich schon immer wieder beschäftigt, auch in meiner Frage, was denn eigentlich Meditation ist, was Zen ist und worum es hier eigentlich geht, dass das eine sehr krasse, auf den Punkt gebrachte Darstellung von Ichlosigkeit ist. Weil es geht ja nicht darum, dass du nichts machst, sondern es geht sehr wohl, dass du diesen Pfeil ins Schwarze triffst. Aber so zumindest die Vorgabe, dass du nicht beteiligt bist. Das habe ich nicht auf die Reihe gebracht. Weil, so würde ich es jetzt betrachten, damals war ich weit davon, das irgendwie so betrachten zu können, es offensichtlich eine Form des In-Lebenssein gibt, wo ich zwar ganz da bin, aber in meinem Dasein auch ganz gelöst bin von meinem besonderen Wollen.
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man sozusagen in solchen Übungen oder auch wenn das anfangsweise Fähigkeiten wird, sich sozusagen die Willensrichtung umkehrt. Ne? Normalerweise wollen wir von innen nach außen. Und wir schieben sozusagen unsere Intention nach draußen. Und so etwas ist, glaube ich, dass eben, es ist schon ein Wille da, aber der ist sozusagen über die ganze Welt aufgebreitet oder zumindest mal über die Distanz zwischen mir und der Zielscheibe.
Mhm. Ja.
Und der ist irgendwie flächiger, ne? Der ist nicht so gerichtet wie mein normaler Wille, der von innen nach außen geht, mhm. sondern das ist mehr so ein Milieu, in dem ich mit drin bin und das Ziel mit drin ist und der Bogen mit drin ist,
ja.
mit dem ich schon verbunden bin, glaube ich.
Ja.
Aber der eben nicht dieses zentrierte, getrennte Ich zu seinem Ausgangspunkt hat.
Mhm. Was?
Also ich meine...
Wenn ich noch eine andere Schlüsselerfahrung mit Meditation nennen darf. Das ist schon Jahre, Jahre später und das war auf Meditationsretreats in Indien mit meinem Lehrer Endo Cohen, wo wir einfach, es war ein Retreat in Bodh Gaya, also dieser Ort, wo angeblich auch der Bodhi-Baum stand, wo der Buddha seine Erleuchtung fand, ein sehr eindrucksvoller, wenn auch sehr armer Ort, wo wir dieses Retreat hatten und wo wir sehr, sehr viel meditiert haben. Und wo, so wie Endo Cohen das machte, seine Meditationsanleitungen sehr einfach sind, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, alles loslassen. Und da habe ich dann teilweise sehr intensive Erfahrungen von Loslassen gemacht. Und das können auch sehr inspirierende, ekstatische Erfahrungen sein. Aber ich kann mich auch an lange Perioden erinnern, da habe ich außer Knieschmerzen und Ähnliches überhaupt nichts gemerkt. Oder selbst wenn es keine Knieschmerzen oder Ähnliches gewesen sind, es war einfach nichts und ich war damit nichts als das Übliche und ich war mit dem sehr unzufrieden und dann habe ich so diesen Unterschied von diesem einen und dem anderen im Gespräch mit Endo Cohen versucht zu schildern und der hat gemeint, sowas wie eine gute Meditation gibt es nicht. Es gibt weder gute noch schlechte Meditation. Und mit der Antwort habe ich überhaupt nichts anfangen können. Weil es war ja genau dieses tiefe Meditationserlebnis, das ich gesucht habe. Und den Punkt, den er irgendwie da gemacht hat, ganz komischerweise, ist, dass das eigentliche Problem darin bestand, dass ich da einen Unterschied gemacht habe. Kannst du damit was anfangen?
Naja, ich kann vor allen Dingen auch insofern damit was anfangen, als ich ja auch... mich natürlich längst nicht so ausgiebig und andauernd wie du, aber ja auch Erfahrungen mit der Meditation unter der Anleitung von Endo Cohen gemacht habe. Und das war ja für mich sozusagen die erste andere, also über längere Zeit auch praktizierte andere Meditationserfahrung, als ich sie aus der Anthroposophie kannte. Und da war für mich erstmal der gravierende Unterschied, und das glaube ich ist auch ein konstitutiver Unterschied für diese drei verschiedenen Richtungen, die ich da im Blick habe, dass man in der Anthroposophie davon ausgeht, dass man gerade die Kräfte des Bewusstseins, die Kräfte des Denkens zunächst ergreift und nicht loslässt.
Mhm.
Und zwar nicht in dem Sinne ergreift, dass mein Denken noch mehr vor sich hinrattert, sondern in dem Sinne es ergreift, dass man es veranlasst, verlangsamt und dadurch sozusagen aufmerksam wird auf das, was beim Denken als tiefere Kraft immer mit dabei ist.
Mhm.
Und da habe ich das also bei Endo Cohen kennengelernt und da ging es nur also ganz um das Gegenteil. Und das war für mich eine unglaublich spannende Erfahrung, weil ich gemerkt habe, Auf der einen Seite geht es um das Gegenteil und auf der anderen Seite braucht es aber auch dieses innere Halten, möchte ich das mal nennen, eine Anspannung der inneren Aufmerksamkeit, die jetzt nicht in Richtung Verspannung geht, aber die in Richtung Steigerung geht. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit, die man da übt und die sich sozusagen jetzt aber nicht darauf richtet, ein bestimmtes Thema zu ergreifen, sondern sich immer mehr zu weiten. Und mich hat das immer fasziniert und mich fasziniert es bis heute sozusagen, diese beiden Strömungen, die da, glaube ich, drin liegen, dass man das Gefühl, irgendwo hinzuwollen, wo man noch nicht ist, dass das immer irgendwie oder oft oder meistens mit einer Rolle spielt und dass auf der anderen Seite zugleich damit einhergeht, dass man in etwas ist, was eigentlich immer schon da ist. Und insofern kann ich das auch voll teilen, dass eben, ich sage immer, meditieren ist eben üben und nicht können.
Aber
es geht um Üben.
Ja, aber üben von was?
Genau, üben von was? Worüber übe ich? Also das sind, glaube ich, noch Üben von, Üben im Hinblick auf was und Üben anhand von was. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Blickrichtungen nochmal. Und also üben von was, immer das, was wir vorhin besprochen hatten, diese Veränderung der Bewusstseinskonfiguration in Richtung auf Ungetrenntheit und die Überwindung des Egos. Aber üben anhand jetzt in der Richtung von Andrew Cohen, die sich ja an den Advaita anschließt und insbesondere hinduistische Wurzeln hat, dass sozusagen durch Loslassen alles, was uns im Bewusstsein trennt, also eben unsere gewöhnlichen Gedanken, unsere Erinnerungen, unsere Stimmungen, unsere Körperempfindungen, all das, womit wir uns der Welt gegenüberstellen, und indem wir das loslassen, taucht etwa oder weitet sich oder entbindet sich, das ist eben das Problem des Souveränens, entbindet sich etwas, was nicht ich ist, sondern was ein grundlegendes, ein immer Daseiendes, ein immer schon Daseiendes ist, in dem ich drin bin, zu dem ich gehöre. Und Andrew Cohen hat das ja Ground of Being genannt, also der Grund unseres Seins, der Grund des Seins überhaupt. Ja. In der westlichen Philosophie nennt man das das Absolute, wie auch immer man das dann genau denkt. Aber es ist etwas, und auch wenn man sich eben dann diese Traditionslinie anguckt, was sozusagen voll und leer zugleich ist. Ne, wo man eigentlich, wenn man nur sagt, es ist leer, also wie das dann im Buddhismus stärker gedacht wird, mit dem Nirvana, dass man das nicht trifft ganz, sondern es ist eben zugleich voll. Mhm. Es ist zugleich alles und nichts. Und das, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Richtung, die man auch eben in allen hinduistisch inspirierten Meditationspraktiken in irgendeiner Weise wiederfindet, dieses Aufsuchen eines Grundes, zu dem ich gehöre und zu dem oder mit dem oder wie auch immer man das dann nennen will, sozusagen die Welt und ich gleichermaßen gehören oder man könnte auch sagen, dialektisch aufgehoben sind oder vielleicht kannst du es besser beschreiben. Aber es ist eben nicht einfach eine Leere oder ein Nichts, sondern es ist ein Grund, der irgendwie dem Dasein eben Grund gibt. Grund in einem ganz, ganz tiefen Sinne. Und was ich immer so erlebe, dass es etwas ist, wie wenn wir uns verbinden mit dem eigentlich, wo wir herkommen. Ich erlebe das als Herkunft irgendwie. Ich will nicht sagen Vergangenheit, sondern das, was immer schon da ist.
Jetzt lass mich, weil wir ja wirklich hier von den vielen Formen der Meditation sprechen wollen, noch eine Meditationserfahrung dazustellen und bin neugierig, was du dazu meinst. Weil ich habe ja so manches ausprobiert. Und unter anderem habe ich auch eine Zeit bei Sufis verbracht und habe diese Sufi-Dikras mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du mit Sufi-Dikras vertraut bist oder ob du das je mitgemacht hast.
Nein, das bin ich nicht.
Ein Ding, auf das ich mich, auch bei Sufi-Dikras gibt es zig, wenn nicht hunderte verschiedene Varianten davon zwischen Indonesien und Nordafrika, je nach den lokalen Traditionen, in denen sich die Sufi-muslimische Tradition dort bewegt. Aber das, mit dem ich da bekannt geworden bin, ist ein atemintensives Sing-Sang. Man kennt es so manchmal, Allah, Allah, illallah, Allah, Allah, illallah. Wo du sitzt da, muss man auch sagen, traditionell in einer Männerrunde, obwohl bis bei uns schon westlich aufgemischt war. Und das,
man kann ich das ja nicht kennen.
Doch, es gibt mittlerweile auch aufgemischterweise. Und da geht es natürlich auch um die Nennung der Namen Gottes, ja, und um die Preisung der Namen Gottes. Das Allah, Allah, Ilallah ist natürlich auf Allah bezogen. Das Resultat oder die Erfahrung ist eine andere. Und ich würde sagen, dass einem das Herz übergeht. Und zwar gemeinsam, man macht das auch meistens gemeinsam. Gehört das für dich noch in den Bereich der Meditation oder ist das schon, sind wir da schon woanders?
Also woran ich jetzt anschließen kann, womit ich auch selber Erfahrung habe, ist diese Arbeit mit dem Atem und auch das Hineinlegen oder Verbinden mit bestimmten Gefühlsqualitäten, Gemeinschaftsqualitäten, sowas in der Richtung, mit ekstatischen Techniken. Jetzt, wie du das jetzt beschreibst, habe ich keine Erfahrung. Also hier nicht, wo sozusagen die Technik zur Ekstase führt. Und was ich aber merke und was wahrscheinlich auch bei diesem am Atem orientierten Singen erst für lange Zeit immer der Fall sein wird und was auch heute sehr verbreitet ist als Achtsamkeitsmeditation, das hat da, glaube ich, damit zu tun, dass wir uns da richten auf das Jetzt und nur auf das Jetzt. Und das finde ich und das erlebe ich auch als wirklich einen anderen Zugang. Das vielleicht, das letztendlich in die gleiche Sphäre führt, wie wir eben besprochen haben, das mag sein, ist wahrscheinlich so. Aber der Zugang ist mit dieser Bindung der Aufmerksamkeit auf den Augenblick und auf das Jetzt und auf den Atem und auf das Hiersein und sozusagen in diesem Jetzt nichts anderes zu erleben als das, was da ist. Also das nicht zu belegen mit irgendetwas, mit Gedanken oder Gefühlen oder mit was auch immer. Das erlebe ich als eine ganz andere, doch eine andere Orientierung, in die ich mich da hineinstelle. Ich würde sagen, das ist auf alle Fälle Meditation, aber ich nähere mich dem sozusagen über einen anderen Zugang, indem ich eben nicht alles loslasse von vornherein, sondern indem ich vor allen Dingen meine Belegungen der Welt loslasse, aber die Welt nicht völlig, ja, ich meine, das ist auch unterschiedlich, wie das dann interpretiert wird. Im Buddhismus zum Teil eben wird sie dann ganz als Maya interpretiert, im Christentum, wo es ja auch diese Techniken gibt, die stark am Atem und am Jetzt ansetzen, hat die Welt ein bisschen eine andere Bedeutung. Aber dieses sozusagen im Jetzt zu sein, auch im Hier zu sein, während in dem, was wir vorher besprochen haben, da gehe ich wirklich weg von der Welt. Und hier ist es ein in der Welt sein und mit der Welt sein, aber ich überwinde die Trennung, indem ich eben nicht ständig was dazwischen stelle, sondern indem ich sozusagen mich darin übe, diese unmittelbare Präsenz wirklich auszuhalten. Mhm. Und das, auch das führt zu einem anderen Bewusstseinszustand. Mhm. Weil die Welt eben ja auch keine mehr so getrennte ist, sondern sozusagen eher strömt und eher fließt und man auch ein anderes Weltverhältnis übt dadurch und dann auch tatsächlich bekommt. Mhm. Und das weitergedreht, das mag dann sicher auch zu solchen ekstatischen Erfahrungen führen.
Mhm. Wo steht denn hier in diesem ganzen Zusammenhang das, was du anthroposophische Meditation nennst?
Ja, bei der anthroposophischen Meditation und sehe ich eben nochmal einen anderen eine andere Betonung, weil das jetzt im Buddhismus und auch im Christentum sozusagen doch irgendwie auch den Charakter einer Durchgangsstation hat. Und in der Anthroposophie wird es eher so gesehen, dass unser Hiersein und das Dasein der Welt sozusagen nicht für eine Erlösung oder eine Befreiung oder eine Überwindung des Leides oder für das auf das ewige Leben vorbereiten, sondern eigentlich im Leben und auch im Ergreifen des Lebens eigentlich das Absolute zum Tragen kommt. Insofern würde ich, es gibt da einen berühmten Satz von Steiner, der eben sagt, der Weltengrund hat sich in die Welt vollständig ausgegossen, dass ich den eben nicht woanders suchen muss. Und dadurch ist die anthroposophische Meditation sozusagen darauf orientiert, in der Welt, also mich so zu verwandeln, dass ich in der Welt aus einem anderen Bewusstsein heraus die Welt ergreife. Mhm. Erkennend oder einsichtsvoll ergreife, aber auch als Vorbereitung für ein Handeln sie ergreife. Und deswegen gibt es ja dann auch der Anthroposophie diese ganzen praktischen Sachen wie die Waldorfpädagogik und die Anthroposophie und so weiter. Mhm. Aber der ich glaube, der entscheidende Unterschied jetzt zu dieser Jetzt-Orientierung der Achtsamkeitsmeditation ist, dass ich auf das, was jetzt ist, tatsächlich zugehe und dass ich in dem, wie ich dem begegne, versuche, aus den Kräften, wo das Absolute in mir lebt, mich mit dem Absoluten in hier und jetzt auch konkret zu verbinden. Und dadurch verwandeln wir uns beide. Und da muss natürlich die Praxis insofern auch eine andere sein, weil wenn das Absolute in der Welt ist, dann gibt es natürlich auch ein Individuum. Das kann man sonst nicht anders denken. Das Ego, die Transzendierung des Egos spielt da genauso eine Rolle, aber sozusagen zur Freisetzung des Individuums, in dem eben gerade diese Kräfte leben, indem es sich der Welt verwandelnd, einsichtig und dann verwandelnd zuwenden kann.
Wenn ich dir so zuhöre und dich richtig verstehe, sprichst du, dass es in dieser Vielzahl von Formen von Mediation, die wir ansprachen, dass man hier zwei unterschiedliche Ausrichtungen aufzeigen kann. Und die eine geht eher in die Transzendenz von Welt und die andere geht eher, lass es mich so versuchen zu formulieren, in ein vollkommenes Ankommen in dieser Welt. Was immer das ein Ankommen im Jetzt, ein Ankommen in der Ungeteiltheit der Welt. Und vielleicht ist ja auch dieses Zitat von Rudolf Steiner, das du eingebracht hast, dass sich der Weltengrund vollkommen ausgegossen hat, so gemeint. So wie es hier verschiedene Formen von Spiritualität zu geben scheint, welche die eben einen Fokus auf das Transzendieren von Welt haben und solche, die den Fokus auf ganz in der Welt ankommen haben, scheint es hier auch verschiedene Formen von Mediation zu geben oder scheinen sich die verschiedenen Formen von Mediation auch in die zwei Pole zu teilen. Siehst du das auch so?
Ja, also das ist ja sozusagen ein systematisches Problem, was ich da habe, weil wenn man das jetzt sozusagen in Transzendenz und Immanenz scheidet, dann, ich glaube, dass alle Spiritualität letztendlich monistisch ist, dass es immer darum geht, Dualität zu überwinden. Und dass das eben von verschiedenen Seiten aus passiert. Und in dem, was wir eingangs mit der Meditation von Andrew Cohen besprochen haben, ist sozusagen die Verbindung von Ich und Welt eine so grundlegende, dass sie sozusagen die Erscheinungswelt gar nicht erreicht. So könnte man vielleicht sagen. Und in dem mehr buddhistisch und zum Teil christlichen Strömungen ist die Immanenz im Jetzt und ja, und in dem anthroposophischen ist sozusagen die Immanenz im Ergreifen und im Verstärken und im Aufsuchen von existierenden Verbindungen. So gliedert sich das für mich. Und trotzdem sehe ich schon auch, dass diese Unterscheidung von dir, ja, mal hier, mal da, und da muss man dann, glaube ich, auch gucken, es gibt ja jetzt für jedes Tausende von Spielarten, also das ist ja jetzt nur mal ein ganz grober Überblick, auch das, glaube ich, es gibt, der Zen-Buddhismus zum Beispiel ist sehr monistisch und hat eigentlich fast keine Transzendenz. Es gibt andere buddhistische Formen, die ganz stark auf ein Nirvana zugehen und wo man sagen kann, die sind stärker mit einer Transzendenz oder mit Denken des dualistischer. Also da gibt es dann unglaublich viele Unterschiede im Einzelnen. Aber zur Orientierung, glaube ich, ist dieses Grundlegende, was sozusagen die Erscheinungswelt gar nicht erreicht. Was ich mit Herkunft bezeichnet habe, dann die Präsenz, die sozusagen im Jetzt mit der Erscheinungswelt, mit dem Konkreten lebt, was eben als Präsenz und Gegenwärtigkeit erlebt wird, in dem sozusagen alles zusammenkommt. Und manche Traditionen, die daraus hervorgehen heute, auch was Andrew zum Teil gemacht hat, würde ich in diese Richtung dann da rechnen. Und eben für mich am bekanntesten die Anthroposophie, wo es dann darum geht, das wirklich zu ergreifen, was als Absolutes in der Welt lebt und zu verwandeln und also was wir dann evolutionäre Spiritualität nennen, die eben ganz stark diesen Entwicklungs- und Verwandlungsaspekt im Vordergrund hat. Ja, so stellt jetzt, sich das für mich dar. Was sagst du dazu?
Ja, man könnte jetzt einfach noch in diese Vielzahl der verschiedenen Ansätze reingehen. Wir haben nur einen Bruchteil angesprochen. Man könnte sogar das so ausweiten, dass es eine ziemlich auch eine Verwirrung stiften kann, was denn Meditation
Ja.
letztendlich überhaupt sei. Und wenn ich jetzt
Ja.
einmal den Versuch starte, das auch wieder in einen Zusammenhang zu bringen, sind all diese Varianten von Meditation Formen des Bewusstwerdens von Bewusstsein. Sei das, dass ich mir bewusst bin, dass diese Trennung, in der ich mich wahrnehme, keine reale Trennung ist. Sei es, dass ich mir bewusst werde, dass diese Welt, die ich so als vergegenständliche Welt erlebte, ein lebendiges Kontinuum ist, auch im Geistigen, auch auf der Bewusstseinssphäre und selbst, dass die Trennung von Bewusstseinssphäre und sogenannter materieller Sphäre eigentlich eben nicht ist, auch dass das monistisch ist. Also, dass da all diese Varianten, die ihre Varianten sind und ihre Schwerpunkte haben und die auch kulturell bedingt sind, Formen sind, die bewusste Einheit, ich sage es mal ganz neutral, des Ganzen auf eine bestimmte Weise zu üben. Da gehören für mich auch die Dikras, das Sufi dazu. Da gehört für mich auch dazu diese existenziell sehr herausfordernde Übung, in eine präzise Aktivität wie Bogenschießen zu gehen, ohne dabei zu sein. Da gehört dazu, wie ich auch die anthroposophische Meditation verstehe, zu sehen, dass auch der geistige, der Gedankenprozess letztendlich ein Ausdruck dieses lebendigen Flusses ist, der sich in meinen Gedanken ergießt. All das sind verschiedene Varianten und ich will sie auch nicht zusammenbringen, weil es ja durchaus verschiedene Varianten sind. Aber sie haben etwas gemein, dass sie Trennung auflösen und dass sie in einer Lebendigkeit und in einer Gegenwart enden. Für mich, und das hat natürlich auch mit meiner Tradition mit Endo Koen zu tun, ist der spannendste Teil von Meditation derjenige, der wirklich mit diesem absoluten Loslassen zu tun hat, weil hier eine innere Freiheit in die Sichtbarkeit kommt. Also wenn in der Meditationshaltung ich wahrnehme, auch wenn ich alle Beziehungen zu allen Inhalten des Bewusstseins loslass, eine freie Beziehung dazu aufnehmen. Sowohl was gedanklich mir durch den Kopf gehen mag, als was gefühlsmäßig mir durch den Brustkorb gehen mag, noch was an Erinnerungen Eindrücken da ist. Wenn ich da wirklich eine Haltung des Loslassens kultivieren kann, bin ich noch immer oder vielleicht erst recht bewusst. Und
Ja, das ist ganz zweifelsohne.
dieses Wahrnehmen, dass da noch immer Bewusstheit ist, wenn sich alle Inhalte geleert haben, hat eine unheimliche befreiende Bedeutung. Das ist jetzt eine bestimmte Betonung von Meditation und insofern auch meine Präferenz in dem Ganzen. Aber das hat für mich eine Bedeutung. Das hat sehr viel auch mit sogenannter Transzendenz zu tun. Aber das, was du eingebracht hast, sowohl von Endo Koen als auch von Steiner, ist dieses Betonen, dass aus dieser gewonnenen Freiheit, aus dieser gewonnenen inneren Freiheit, ein ganz anderes Hiersein sich ermöglicht. Das heißt, wenn dieses Kontinuum der Konditioniertsein auch nur ansatzweise ein bisschen aufgebrochen ist, weil hier das Licht, ein Schein der Freiheit mit reingeht, weil hier etwas Unbedingtes mit Teil meiner Bewusstsein wird. In dem Maße, in dem ich dem Raum gebe, erlaube ich, dass Freiheit Teil meiner Beziehung zum Ganzen des Universums sein kann. Und das ist das, was mich an dieser, ich würde es auch gern absolute Meditation nennen, so beeindruckend finde und warum das eine Betonung ist, die mich besonders anspricht.
Ja, ich finde eben auch interessant, dass man, wenn man so in verschiedenen Szenen sich da immer wieder mal bewegt, dass man eben auch ein bisschen spüren kann, dass man auf diesen verschiedenen Wegen auch was Verschiedenes ausbildet, wirklich richtig gehend bestimmte Fähigkeiten ausbildet. Also zum Beispiel dieses, was du jetzt als Freiheit beschrieben hast, was ja auch einhergeht mit einem ganz tiefen Getragensein, eben verbunden sein, diese innere, das sich unabhängig machen können. Das ist sozusagen, das wird zu einem bestimmten Wesenszug und diese Zuwendung im Augenblick bis hin zu den Kräften von Mitleid und Liebe und Nächstenliebe, ist sozusagen auch ein bestimmter Wesenszug, der da ausgebildet wird. Und diese Art von Moralität und die in der Anthroposophie jetzt zum Beispiel ausgebildet wird, macht auch was anderes mit den Menschen. Und insofern kann man wirklich, würde ich sagen, von drei Gesichtern, drei Antlitzen sprechen, ja, und ich finde es eben auch gut, das zu schauen, wo fehlt mir auch was. Also wir machen, glaube ich, erst zusammen, wird es auch wieder ein Ganzes. Und jeder hat dann sozusagen, jeder sucht sich die Stelle, an denen er selber seinen Weg anfängt und dann weitergeht und vielleicht dann nochmal woanders hingeht.
Aber ist
Da
nicht.
machen wir eben alle unsere individuellen Wege. Das finde ich halt auch spannend.
Ja, nur um das jetzt nicht zu sehr in, wir machen halt jetzt alle unser eigenes, auflösen zu wollen, ist da nicht auch etwas Verbindendes, dass da in all diesen Ansätzen ein Erkennen ist, wie sehr Realität, wie sehr Wirklichkeit nicht nur bewusstseinsgedrängt, sondern auch bewusstseinsgetragen ist.
Ich finde, das ist sehr verbindend und man kann sich eben durchaus untereinander verstehen, auch mit diesen unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Das haben wir ja eingangs sozusagen, das, was alle gemeinsam haben, eben dieses, du hast neulich mal diese schöne Definition gebracht, Meditation ist Bewusstwerden des Bewusstseins. Ich glaube, in irgendeiner Art und Weise gilt das wirklich. Eben auf unterschiedliche Weise, aber gilt das für alle. Und darin kann man sich finden, auch wenn man ein bisschen da an verschiedenen Stellen losgeht.
Ja. Ich habe ja jetzt gerade vor über einer Woche so ein Mediations- und Dialogseminar in Guatemala auch geleitet. Und da haben wir Meditation auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen, die beschäftigt mich noch immer. Nämlich, dass es einen Ort, eine Sphäre in meinem eigenen Bewusstsein gibt, die ist jenseits meiner Geschichte. Die hat mit meiner, unserer Geschichte nichts zu tun, die ist von dir, von dieser Geschichte nie berührt geworden, die ist immer frei davon. Das hat mich deswegen so beeindruckt, Meditation in dieser Radikalität aufblitzen zu lassen, dass es etwas gibt, das wirklich nicht in diesen Strom der Konditioniertheit eingebunden ist und das dadurch ermöglicht, diesen Strom der Bewusstheit oder der Strom unseres Lebens mit Freiheit zu begegnen und dadurch den Strom der Welt, den Strom, der wir sehen, aus Freiheit, ich sag's mal, neu zu gebären. Da ist eine Freiheitsdimension möglich, die genau daraus ermöglicht wird, dass das Menschen sich aus dieser Dimension hier einlassen. Aber dass es wirklich in der eigenen Erfahrung einen Platz gibt, der nichts mit meiner Geschichte zu tun hat, scheint mir eine unheimlich befreiende Erfahrung zu sein.
Ja, und da gibt es ja im Christentum eben dieses große, gewaltige Bild der Auferstehung, also des Todes und der Auferstehung.
Genau.
Und ich glaube, jetzt in dem Kontext kann ich das vielleicht auch noch mal so beschreiben. Das, was unabhängig ist von allem anderen, das kann sozusagen aufgesucht werden vor, eben als immer schon, als vor diesem Tod, es kann aufgesucht werden in diesem Tod und es kann entwickelt werden als Auferstehendes. Und nach meiner Erfahrung glaube ich, dass es gut ist, auch das andere ein wenig zu kennen. Ich werde, glaube ich, das Auferstehende leichter finden, wenn ich auch das immer schon ein wenig erleben kann oder den Zugang über das immer schon ein wenig erleben kann. Und ich werde das immer schon vielleicht auch tiefer erleben können, wenn ich auch diese Dimension der Auferstehung erlebe. Und das eine Mal ist es sozusagen unabhängig von aller Geschichte und das andere Mal ist es alle Geschichte in sich tragend.
Schön. Lass mich jetzt, weil wir auch mit der Zeit schon fortgeschritten sind, noch zu einigen Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörern kommen, da wir schon fortgeschritten sind und wir einige E-Mail-Fragen schon hier in der Inbox haben, würde ich mich auch auf diese E-Mail-Fragen konzentrieren wollen. Eine Frage einer Hörerin: Liebe Katharina, lieber Tom, danke für euer spannendes Gespräch über die vielen Formen der Mediation. Mir kam der Gedanke, dass alle esoterischen Zweige der großen Weltreligionen ja auch Ausdruck des jeweiligen Weltbildes dieser Zeit sind, in dem diese Religionen entstanden sind, oder anders gesagt, Ausdruck der Bewusstseinsstufe, in dem sich die Kultur zu dieser Zeit befunden hat. Und in diesem Sinne ergießt sich bei Steiner der Weltengrund in die Welt, und beim Buddhismus ist die Welt eine Illusion Maya. Und die evolutionäre Spiritualität sozusagen die Antwort auf unsere Zeit, die Evolution des Weltengrundes aus dem einen Bewusstsein zu betrachten. Und die Achtsamkeitsmeditation versucht genau die Entgleisungen und Hypertrennung des Ego erst einmal auf ein Jetzt zu fokussieren. Wie denkt ihr dazu? Darf ich das an dich gleich weitergeben?
Also, mein Eindruck ist, dass natürlich die verschiedenen Meditationstraditionen unterschiedlichen Zeiten entstammen. Aber dass so, wie wir das heute machen, sind die sozusagen alle in der Gegenwart angekommen. Die haben sich mitentwickelt. Und das ist dann auch eine interessante Frage, die wir jetzt fast nicht gestreift haben, dass man natürlich auch da auf die Post-Trans-Verwechslung gucken kann. Na, ich kann natürlich auch da in eine Meditationspraxis fallen, die vielleicht wirklich der Gegenwart nicht mehr so angewiesen ist, angemessen ist. Da müsste man wieder ganz eigene Kriterien für entwickeln. Aber nach meiner Beobachtung ist das eigentlich fast alles, was heute im Westen oder in Europa oder auch jetzt in unserem Blickfeld auftaucht, hat diese Metamorphose in irgendeiner Weise mitgemacht. Vielleicht nicht alle gleichermaßen, aber wir machen das nicht mehr so, wie man auch der im Advaita wird nicht mehr so meditiert wie vor 2500 Jahren.
Ja, und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass das eine sind die Erfahrungen, ja. Und das andere sind die Interpretationen der Erfahrungen. Und ich glaube, dass da die Hörerin schon auch recht hat, dass man einfach auch sehen muss, es gibt eine Evolution der Interpretation der Erfahrungen. Ich denke, dass die Erwachungserfahrungen des Buddha oder die Erfahrung eines Jesus, ich und der Vater sind eins, dass das Erfahrungen sind, die nicht historisch sind, sondern universell.
Genau.
Und gleichzeitig, denke ich, müssen wir immer neu ringen, wie wir in der Entwicklung unserer Weltbilder und in der Entwicklung unserer kulturellen Komplexität auch Interpretationsgebäude dessen bilden, was hier erfahren wird.
Und das Spannende ist, glaube ich, zu entdecken, dass eben die Erfahrungen konvergieren. Und die Interpretationsgebäude, die sind kontextabhängig. Und die kann man, und ich finde es, ich freue mich immer, wenn ich was verstehe in einer anderen, sozusagen, wenn die Beschreibungen nicht meine sind und ich fange trotzdem an zu verstehen, aha, ja genau, ich kenne diese Erfahrung auch. Und sie wird eben in dem anderen Kontext anders beschrieben. Ja, also es sind diese beiden Seiten. Es gibt einen roten Faden, der ist kontinuierlich und der ist immer der gleiche. Und es gibt unterschiedlichste Beschreibungen und davon gibt es welche, die sind vielleicht nicht mehr so ganz passend und welche, die werden gerade erst passend und so weiter und so fort.
Ich würde auch gern, weil wir jetzt schon zum Ende unserer Sendung kommen, auch noch auf eine Gelegenheit hinweisen, in diese Erfahrung einzutauchen. Und zwar eine ziemlich ausgiebige Gelegenheit. Wir machen ja am 13. 14. Dezember weltweit einen Meditationsmarathon. Was damit gemeint ist, ist, dass weltweit sich Leute 24 Stunden oder bis zu 24 Stunden gemeinsam in eine Meditationserfahrung begeben. Also das machen nicht alle, werden diese 24 Stunden sitzen. Einige werden die ganze Zeit sitzen, manche werden nur ein, zwei, drei Stunden sitzen. Aber das Feld wird sozusagen auf einer globalen Dimension für diese 24 Stunden aufgemacht als Meditationsfeld. Und Praktizierende und spirituelle Lehrer wie Dianette Kaiser oder Craig Hamilton oder Diane Musho Hamilton oder Peter Bempton oder Jeff Carrera werden in verschiedenen Stunden in dieser 24-Stunden-Periode auch aus ihrem sehr gegenwärtigen Verständnis von Meditation, so in Form von geleiteten Meditationen oder Inputs, hier auch eben einen Beitrag leisten, Meditation in einer sehr gegenwärtigen Art und Weise zu praktizieren. Und 24 Stunden deswegen, weil das Schöne daran ist, dass Meditation als Meditation was mit Grenzenlosigkeit zu tun hat. Und allein der Gedanke, 24 Stunden zu meditieren, hat auch was mit Grenzenlosigkeit zu tun. Wenn das jemanden interessiert, es gibt eine Webseite dazu, die heißt schlicht und einfach www.meditationsmarathon.de. 13. 14. Dezember in deutscher und englischer Sprache. Du möchtest oder du kannst auch deine eigene Webseite, glaube ich, am besten selber ansagen, weil du hast jetzt die Website von deinem Institut, das ein Institut für anthroposophische Meditation ist, jetzt besser im Kopf als ich. Da hast du ja eine unheimliche Fülle von deiner eigenen Arbeit mit Meditation, eben spezifisch aus anthroposophischer Sicht hier schon seit Jahren hier zusammengetragen. Magst du kurz die Website von deinem Institut hier sagen?
Ja, das ist www.infameditation.de. www.institutfuerantroposophische-meditation.de oder einfach Institut für Anthroposophische Meditation googeln. Und da gibt es auch ein Newsletter. Und wir haben uns in den letzten Jahren eben auch viel mit dieser Umschau und ins Verhältnis bringen von verschiedenen Ansätzen beschäftigt. Und da findet man vor allen Dingen im Newsletter auch vielleicht immer wieder Anregendes für diejenigen, die das interessiert. Ja, ich freue mich, dass ihr diesen Meditationsmarathon auch in solcher Vielfalt macht. Und das passt jetzt wirklich auch sehr schön zu unserem Gespräch.
Genau, es freut mich auch, dass uns das so gelungen ist. Und wir haben das ganze Thema natürlich wieder mal nur gestreift. Aber es ist ja offensichtlich, dass Meditation mittlerweile zu einem großen Thema geworden ist. Also wenn du auf der Titelseite vom Time Magazine oder auf der Titelseite vom Spiegel landest, dann ist irgendwas los damit. Und ich glaube, berechtigterweise. Und ich hoffe, dass wir zumindest einen gewissen Beitrag hier auch geleistet haben, einfach über diese Vielfalt dessen, was Meditation ist, sein kann, aber auch, was sie verbindet in dieser Vielfalt, genauso wie Musik eine Vielfalt hat, aber trotzdem Musik Musik ist, dass wir was dazu leisten konnten.
Gut, vielen Dank.
Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend.